Okay, du hast dann dein FSJ gemacht und danach, wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe ja dann gewechselt. Ich habe ja nach einem halben Jahr aufgehört
Mhm.
und habe ihn dann in eine katholische Schülerhort gegangen mit Nonnen. Und in der Re also ich bin so ein bisschen vom Regen in die Traufe gekommen, ja, weil da einerseits war das damals schon ein ganz gutes Konzept eigentlich, aber es war natürlich auch eine, das muss man sich einfach, das war 77, ja, also eine starke Normierung von Erziehung, ne? Also Erziehung hat viel über, naja, heute würde man fast sagen, klassisch verhaltenstherapeutisch. Also wenn Kinder in der, es gab eine Vorschulerziehung, das wird man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr. Und wenn ein Kind gut war, hat es einen Lutscher gekriegt. Und also so auch und auch natürlich dieses reglementierte und strikte, was ja in der katholischen Kirche Ende der 70er Jahre oder ja noch ganz stark war und trotzdem immer das Bemühen, da auch einen pädagogischen Auftrag zu sehen. Und ich fand es, glaube ich, ich war damals 17, 18, fand es irgendwie ganz schrecklich, ne? Und habe gedacht, ne? Und konnte erst so, glaube ich, so auch das richtig einschätzen in der Retrospektive, was, wie, also wie die Pädagogik war, die war zum Teil auch furchtbar. Und ich glaube, die war aber überall auch nicht so viel anders. Ja, also ich konnte auch nicht unterscheiden, liegt das jetzt an der Institution oder liegt das eben an der Pädagogik, die Ende der 70er Jahre eben so war. Also es gab ja nicht umsonst eine Kinderladenbewegung. Ja, also zu Recht, um da was aufzubrechen.
Du sagst gerade Kinderladenbewegung. Warst du da mit dran beteiligt?
Nee, also ich
Okay.
hatte, ich glaube, das war, da war Tübingen zu, ich habe das nur, ich habe während der Erzieherinnenausbildung dann, ich habe die in Tübingen gemacht, die war damals noch auf dem Schulberg, also wo jetzt Notariat ist. Und wir fanden das ganz gut und es waren so ganz, zwei Drittel waren sicher sehr klassisch, Mädchen, Frauen, die die klassische Erzieherinnenausbildung machen, gemacht haben. Und wir waren so vier, fünf Leute, ich habe dann auch eine Freundin kennengelernt. Wir hatten dann so Ideen, wir machen Schülerhort auf und machen den anders. Also wir politisieren von ab 3 Jahre quasi und machen das ganz anders. Haben auch, wir hatten auch zum Teil sehr fitte Lehrerinnen, also die für so eine klassische Erzieherinnenausbildung doch sehr emanzipatorisch gearbeitet haben. Die auch, wir hatten eine Psychologielehrerin, die ganz viel über Kinderladenbewegung gemacht hat, glaube ich, weil sie selber da unglaublich begeistert von war. Und das war ja, die gab es ja quasi schon 10 Jahre, Ende der 70er Jahre, ja. Also da, also Frankfurt, Berlin. Aber das Konzept auch von antiautoritärer Erziehung und wie kriegt man das in den Kontext, waren ganz spannende Diskussionen und dann auch noch natürlich die Diskussion und die zunehmende Kontrolle über den Staat, also Baader-Meinhof als Stichwort. Ich habe mich damals sehr viel mit Terrorismus beschäftigt, fand die Idee natürlich, auch Ulrike Meinhof hat ja viel mit Erziehung zu tun, ja, das war ja auch das, wo die Anfänge waren, also. Und das fand ich total spannend. Und dann die zunehmende Gewalt auch, ja, die natürlich auch ganz viele abgeschreckt hat, auch zu Recht, ja, als und dann zu sehen, wo kriege ich Spagat hin, zu sagen, ich finde eigentlich die Ideen gut, aber die Methoden gehen gar nicht. Also das ist auch ja, auch, und da gab es auch innerhalb von unserer Ausbildungsgruppe oder in der Klasse, also Diskurse, ganz klar, ja.
Was waren denn die Aspekte, die dir immer besonders wichtig waren? Also, wenn du sagst, ihr hattet konkrete Pläne jetzt zum Beispiel für so einen Hort, was hättet ihr denn da konkret zum Beispiel gemacht?
Ich glaube, wir haben, also das waren schon auch Träume, ja, also es war schon wirklich so. Und ich fand so, klar, wir wollten, ich glaube, so die Idee war einfach was Freies machen, auch mit den Kindern zusammen entwickeln. Und wir wollten, glaube ich, raus aus so einer, aus den Zwängen. Und wir wollten eine Pädagogik, die frei war von unsinnigen Strafen. Also dieses, wenn du das machst, kriegst du eine Strafe. Das ging gar nicht so sehr um Regeln, sondern das war uns schon sehr bewusst, dass wir Regeln brauchen. Aber ich glaube, es war eher so auch die Vorstellung auch, also was heute in jedem freien Träger gibt, in jeder Kindergruppe, dass es eben auf dem Boden Matratzen gibt, dass die anders eingerichtet sind, ja, dass Kinder im Matsch spielen dürfen, sich dreckig machen dürfen, dass es keine komischen Blicke gibt, wenn in Anführungszeichen die harmlosen Kinder Doktorspiele geht. Auch das Thema Sexualität war ja auch immer ganz wichtig. Also wie entdecken Kinder sich selber auch? Ich glaube auch nochmal so eine, die politische Aspekt war auch so, dass alle Kinder aus unterschiedlichen Schichten, damals hat man ja noch sehr stark auf diese klassische Schichtzugehörigkeit auch geschaut, dass da auch nochmal eine Auflösung da sein sollte, ja. Und die Mitbestimmung der Eltern. Ich glaube, das war für uns auch nochmal wichtig. Also dieser, was, heute wird man das als partizipativen Ansatz bezeichnen.
Kannst du noch ein bisschen mehr zu deinem Gefühl ist vielleicht das falsche Wort, also diese ganzen politischen Sachen, die du angesprochen hast, die dann in der Zeit gingen, also wie aktiv hast du dich daran beteiligt? War das auch was, wo du vor allem innerlich, also wenn du sagst, als Kind warst du so verträumt, hast du das auch eher mit dir selber oder war das dann schon auch, dass du sehr, sagen wir, aktionistisch dann unterwegs warst?
Also ich habe dann, glaube ich, das waren so zwei Ebenen. Das eine war, dass wir natürlich die viele der Leute, die also die jetzt auch, wie gesagt, politisch gedacht haben, war natürlich zum Beispiel so, das Thema Kiffen war immer ein Thema. Ne? Also das war auch eine, das war eine Haltung. Ja, also das war nicht nur, dass man jetzt einen Joint geraucht hat mal oder dass man, sondern das war auch eine Haltung. Ja, das war auch Zugehörigkeit zur Gruppe. Ich habe dann in der Erzieherinnenfachschule war ich denn mit einer anderen Frau zusammen Schulsprecherin. Wir haben dann auch versucht, politisch was zu bewegen, sind da sehr schnell an unsere Grenzen gestoßen, weil das fand ich schon sehr, ja, also so ein Alibi ein bisschen war, Mitbestimmung so richtig gab's nicht und trotzdem war die Arbeit in den zwei Jahren, die Schule selber war ja nur zwei Jahre, ganz wichtig. Wir waren dann in einer Gewerkschaft organisiert auch und haben versucht, die Erzieherinnenausbildung zu novellieren. Ja, auch natürlich mit einer, ich fand schon mit einer unglaublichen Arroganz, ne? Also, so ist man halt. Ja, finde ich auch völlig in Ordnung, ja. Ich finde es ein Privileg von Jugend auch, ja, da, und da waren ja tatsächlich gute Ideen dabei, ja, so, und, aber immer mit der Haltung, wir wissen es natürlich besser, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen jeder Generation so. Und auch ganz schön und es muss so sein, ja, weil sonst wäre es ja auch langweilig. Und wir haben uns da wirklich auch getroffen, also mit einer Arbeitsgruppe, um da auch mehr emanzipatorische Aspekte, politische Aspekte einzubringen, auch so ein bisschen rauszukommen aus diesem Kindergarten. Wir hatten eine Diskussion, das fand ich eben ganz spannend, wir hatten einen ganz tollen Deutschlehrer und der dann irgendwann mal im zweiten Ausbildungsjahr oder am Anfang haben wir dann gesagt, also wir können jetzt eigentlich alle Bewerbungen schreiben, was man so klassisch in Deutsch macht in so einer Fachausbildung. Wir würden jetzt gern einfach was anderes machen, gern was anderes lesen auch. Und der hat gesagt, naja, wir können ja gerne Kafka lesen. Und es gab dann fast eine Revolution in der Klasse. Aber da hat sich dann doch die kleinere Gruppe durchgesetzt. Also auch wieder mit dem Aspekt, Bildung ist nicht nur, dass ich eben weiß, wie gehe ich jetzt mit Kindern um, sondern dass ich eben über den Tellerrand rausgucke auch. Und das war so, der war total toll. Und der ist dann mit uns auch ins Arsenal gegangen und hat mit uns Werner Herzog-Film reingeguckt und die auch diskutiert. Also es war ganz spannend. Eigentlich hat er tolle Sachen gemacht, ja. Und da war sowas, wo ich dachte, oh, super, ne? Also ist so gut. Es geht ja gar nicht darum, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, sondern einfach dieses andere und nochmal in einem anderen Kontext zu sein und nicht nur diesen ganz engen Auftrag zu haben, zu sagen, die ganz klassischen Fächer zu haben, sondern der hat es genutzt und ich habe da auch so Liebe zum Film entdeckt und so, also das war richtig gut. Also wir sind statt im Deutschunterricht halt im Arsenal gesessen und es als auch war ja auch so das erste Programmkino in der Gegend überhaupt. Ne?
Stichpunkt anderer Kontext, kam da dann auch die ersten Überlegungen, Auseinandersetzungen mit dem Thema Parteizugehörigkeit?
Ja, also es ist so beides. Das eine ist, dass ich so gemerkt habe, dass die, also durch, ich glaube so Ende der 70er, Anfang der 80er war das Thema Dritte Reich Und Holocaust ist ja noch ein ganz großes Thema auch. Also ist es ja immer noch, aber auch das Verschweigen. Also da haben wir, glaube ich, heute eine andere Gedenkkultur, Gott sei Dank, ja. Also das hat sich, glaube ich, schon verändert. Aber damals war dann auch noch, in den 70ern kam ja dann praktisch raus, ja, Filbinger, der eben im Dritten Reich als Marinerichter tätig war, ja, also auch eine Dekonstruktion von sogenannten politischen Größen. Und mein Vater hat immer gesagt, Partei ist schwierig, weil der im Dritten Reich ja auch politisch aktiv war und dann sind die ja aus der damaligen DDR gegangen, also beides aus wirtschaftlichen und aus politischen Gründen. Und meine Mutter war da ja sehr, sehr jung. Also das waren wirklich, also kurz vor Mauerbau, das waren klassische Republikflüchtlinge, ja. Und eigentlich das, was sich heute wiederholt, also eine Mischung, außer jetzt Kriegsflüchtlinge, aber aus wirtschaftlichen und politischen Gründen. Und da hat mein Vater gesagt, Partei ist immer schwierig, ja. Also, weil du, das stimmt ja auch, abhängig von Strukturen bist. Ja, ich kann gut Argumente verstehen, wenn jemand in der Partei ist. Das ist völlig in Ordnung. Aber für mich war das immer so, ja, man muss sich dann schon auch wieder mit, letztendlich mit Hierarchien auseinandersetzen, ja. Und das ist eine ganz persönliche Haltung, denke ich. Das ist nicht besser oder schlechter, als wenn jemand sich bewusst für eine Partei entscheidet, ja.
Was hat das für dich bedeutet, dann das erste Mal, nicht ganz ohne Hierarchie, aber mit sehr flachen Hierarchien umgehen zu können oder Kontexte zu erleben, in denen du so arbeiten kannst?
Ich fand das total spannend. Also ich fand am Anfang Aidshilfe total spannend. Wir hatten noch ein Plenum, also es gab immer ein Plenum und dann wurde gemeinsam entschieden. Es gab zwei Teilzeitstellen, zwar ein Psychologe, Psychologin und wir Praktikantin, wir waren zu zweit, hatten dann ganz viel Spielraum auch. Wir hatten endlos lange, manchmal auch unsinnige Diskussionen. Es war manchmal unglaublich nervig auch, aber es war toll, weil ein riesen Gestaltungsspielraum da war und uns auch jede Menge zugetraut worden ist. Also es war einfach so, nach einer kurzen Anfangszeit wurde uns auch viel zugetraut und wir konnten selber Ideen einbringen. Und nie hat jemand gesagt, nee, das geht nicht. Oder ich glaube, wir haben nach 6 Wochen, nach dem Beginn von unserem Praktikum, eine Veranstaltung im Lamm gemacht, Frauen und AIDS. Das war damals ein totales Tabuthema. Und man hat uns da jegliche Unterstützung und auch freie Hand gelassen. Das fand ich ganz toll. Und niemand hat gesagt, oh, wenn da zu wenig kommen oder pass mal auf oder das geht nicht. Sondern da war... Also fand ich auch immer eine gute Begleitung, auch damals durch die Ärzte im Gesundheitsamt, die Ursula Schöntag, die einfach gesagt, das macht ihr, ja, und die uns da auch total unterstützt hat, ja. Also das war so, auch wo man gemerkt hat, ja, ich glaube, es hat auch so ein bisschen damit zu tun, man arbeitet in einem Bereich, der so ein bisschen aus der Schmuddelecke kommt. Und dann gibt's ja auch sowas wie eine Solidarität, das kennt man ja auch viel in anderen Bereichen, ja. Und das fand ich für mich total gut, also weil es auch sehr kreativ ist. Und zwar halt auch anstrengend. Also ist ja auch so, Diskussionen können ja auch manchmal ganz schön nerven. Ja, so ist es halt.
Aber seid ihr nicht dann doch auch mal vor einer, ich sag jetzt mal, verschlossenen Tür gestanden oder irgendwie, wo ihr Schwierigkeiten hattet mit den Themen?
Ich glaube, das ist in dem Kontext zu arbeiten, Aidshilfe, die hat Themen Drogengebrauch, Tod, Sterben, Sexualität auch, also was man heute vielleicht als queeres Leben und bezeichnet, da standen wir dauernd vor verschlossenen Türen, ja. Wir hatten, in den 90er Jahren war das ja so, dass ganz viele Menschen gestorben sind. Ich kann mich erinnern, ich habe angefangen mit dem Praktikum, hatte 6 Bezugsklienten und nach dem halben Jahr Praktikum waren 5 verstorben und das war irgendwie ganz schrecklich. Das hat auch dann so eine traurige Solidarität gemacht, auch zu sehen, dass schwule Partnerschaften, wenn da der Mann den kranken Partner gepflegt hat und nach dessen Tod die Angehörigen kamen und den ignoriert haben, oder wir haben x Beerdigungen gehabt, da wurde nie das Thema HIV oder AIDS erwähnt. Ja, die sind dann an Leukämie oder Krebs gestorben. Also das war schon auch stark stigmatisiert und auch immer, was heute auch noch ein Thema ist, also immer auch geheim gehalten. Niemand oder nur wenige sagen, ich lebe oft mit meiner HIV-Diagnose, ja. Und in den 90er Jahren war, glaube ich, auch die medizinische Versorgung einfach schlechter. Also es gab eben keine wirklich guten Medikamente. Und das hat auch, ich glaube, in dem Bereich diese Solidarität ausgemacht, sich auch mit den Themen auseinanderzusetzen. Es hat ja viel mit fremden Lebenswelten zu tun, ja. Also so auch die Politisierung von schwul-lesbischen Communities, die ja auseinandersetzen mit Drogenpolitik, ja. Also ich kann mich erinnern, in der Erzieherfachschule war meine Mitschulsprecherin, die war einfach, die hat damals in einer Nachsorge-WG gewohnt von der Drogenhilfe und das Konstrukt war, ja, du musst wirklich ganz unten liegen und dir muss ganz elend gehen, dann wird dir geholfen und das Ziel ist natürlich Abstinenz, ja. Und plötzlich hat AIDS-Hilfe angefangen zu sagen, nee, wir brauchen was anderes, wir brauchen akzeptierende Haltung, wir müssen Menschen, auch drogengebrauchende Menschen, also die hießen dann eben auch nicht mehr drogenabhängig, ist ja dann auch, ja, also, sondern drogengebrauchend akzeptieren, dass sie selber entscheiden können, ja, wie und wann sie Drogen gebrauchen wollen und wir eher so Themen wie Entkriminalisierung, Gesundheitsversorgung und so Basics wie Wohnung und ein Mindestmaß an finanzieller Absicherung, also zu sorgen, das war ja ein völlig anderer Ansatz, ja. Und es war schon, wir haben damals substituiert in der AIDS-Hilfe, ja. Also auch wieder mit Hilfe der Ärztin vom Gesundheitsamt und vielen engagierten anderen Ärzten, Ärztinnen, die das mitgetragen haben. Und es war einfach, also ganz häufig gab es gar keine inhaltlichen Sachdiskussionen, sondern Diskussionen über Haltung. Das ist ja heute auch noch so, ja. Also auch über schwule Partnerschaften, was ja heute so ein bisschen vom Tisch ist, aber wenn man das Adoptionsrecht in Baden-Württemberg sieht für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften, ja, also und die Themen waren ja sehr brisant und gleichzeitig ist aber trotzdem eine Politisierung, also auch viele schwule Freunde oder Männer sagen ja heute, die Tragik von HIV/AIDS hat uns zu einer enormen Politisierung und auch einer Wahrnehmung in der Gesellschaft und gesellschaftlichen Anerkennung verholfen, bei aller Tragik, ja, die damit einherging. Und das war natürlich, hatten wir, also ich habe das auch noch vor ein paar Jahren erlebt, da haben wir für die Jugendprävention gesammelt. Und dann haben Leute gesagt, für sowas Schmutziges geben sie nichts, ne? Also, weil da geht's halt um Sexualität. Und das haben wir ja heute wieder. Also, wir haben heute besorgte Eltern, AfD etc., ja, die genau in solchen, in Anführungszeichen, Diskurs gehen. Ja.
Sind es wieder in Erinnerung an die Jugendzeit wieder die Eltern oder sind es auch die jungen Leute?
Kannst du es nochmal präzisieren, die Frage?
Mhm. Also, als es um deine Jugenderinnerungen ging, kam oft so diese Hemmung, Ablehnung und so weiter kam von den älteren Menschen und weniger von den Jugendlichen. Wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitest du jetzt immer noch in der AIDS-Hilfe und da habt ihr eben auch mit den Präventionskursen oder was angeboten für die Jugendlichen. Ist es da auch wieder das Gefühl, dass die Ablehnung und diese ja besorgten Eltern eben die Eltern sind? Oder ist es was du auch bei den Jugendlichen wahrnimmst?
Ich glaube, die Frage ist ganz schwierig zu beantworten. Also die Jugendlichen selber, glaube ich, sind, oder die Erfahrung mache ich, sind ganz froh, wenn wir in Schulklassen oder in Jugendhäusern Workshops zu sexueller Vielfalt und Sexualität machen. Weil ich glaube, trotz guter informellen Zugang zu Internet und Social Medias und aber auch zu Printmedien, die witzigerweise immer noch genutzt werden. Also Bravo gibt's immer noch, ne? Das finde ich ganz witzig, ne? Und kommen die sehr häufig an so Halbinformationen und finde es ganz gut, wenn die so in einen personenzentrierten Austausch gehen können und auch Informationen kriegen. Und das Wissen ist häufig so ein Halbwissen, ja? Nicht weil die nicht interessiert sind, sondern weil man selber so im Internet recherchieren und dann hat man auch noch ganz viel um die Ohren und so weiter. Und da kommen auch häufig gute Diskussionen zustande. Und es gibt sicher Jugendliche, deren Eltern auch in sehr pietistisch-kirchlichen Verbänden sind, also weniger in Tübingen als so auf dem Land, und die für die schon Thema Homosexualität ein Thema ist, Transidentitäten, aber die das trotzdem sehr spannend finden. Und ich glaube, das Vorurteil stimmt auch nicht. Also ich erlebe das, wenn Jugendliche, vor allem männliche Jugendliche, vermeintlich homonegative Äußerungen machen, das sind häufig Abgrenzungsäußerungen. Also zu sehen, wo stehe ich denn selber, ne? Was, wo habe ich denn selber meine erotischen, sexuellen Begierden? Wo gehe ich eigentlich hin? Ja, das sind da auch viele Unsicherheiten. Auch so ein bisschen, man darf ja heute alles. Die Gesellschaft ist ja auch zum Teil fast sexualisiert und gleichzeitig wird nicht offen über Sexualität geredet, also in so einem geschützten Rahmen, also wo ich mich dann auch gut austauschen kann mit meinen eigenen Unsicherheiten bin. Und ich glaube, viele Eltern, es gibt ja auch in der AfD ganz viel, also wenn man jetzt die AfD als klassische nimmt oder auch besorgt Eltern, die relativ jung sind, ja, und ich glaube, das mischt sich, ja, das wäre, ich erlebe auch ganz viel Ältere oder auch die 70, 80 sind, die sagen, Mann, ist es schön, dass ihr darüber redet, oder wenn wir Aktionen wie Sommersonne Safer Sex machen und so kleine Päckchen verteilen am letzten Schultag, sagen ganz viel Ältere, dann 70, 18, oh, das nehme ich meinen Enkeln mit und ich finde es toll, dass ihr das macht und ja, wir hätten das auch gerne gehabt, ja, da gab es eben nicht, also ich glaube, es gibt beides und ich glaube, Eltern selber sind manchmal ganz froh, wenn in der Schule es angeboten wird, und gleichzeitig sind sie so ein bisschen im Spagat, wir verlieren ja auch die Kontrolle, was wird da meinen Kindern oder Jugendlichen gesagt, ja, und die machen so ihr eigenes Ding, und ich glaube, das ist so manchmal für viele ganz schwierig, und dann haut natürlich jemand wie AfD oder ähnliche Gruppierungen so praktisch rein, passt nur auf, ne, da wird so ganz Übles erzählt, also auch so Mystifizierung, und eure Kinder werden alles kleine Lesben, kleine Schwulen und ja, und es wird alles ganz furchtbar, ja. Also so ein bisschen das ja auch als so ein Bild, und dann gibt es eine Verunsicherung, glaube ich, ja. Und ich glaube, da kommt man nur entgegen an mit guter Aufklärung, also guter Information. Aufklärung ist da, glaube ich, das falsche Wort. Einfach eine gute Information und da auch ruhig zu bleiben. Und finde ich auch wichtig, solchen Verbänden, also so auch so pietistischen Verbänden oder auch der AfD, da nicht zu viel Macht zu ordnen, ja, auch zu sagen, gut, macht ihr, aber wir haben hier, und gut, schade ist es natürlich, das ist ja aktuell in Baden-Württemberg vor ein, zwei Jahren, dass eben letztendlich die sexuelle Vielfalt als Einheit nicht im Curriculum aufgenommen wurde, ja, bei den Schulen, finde ich sehr schade, es ist eine sehr abgeschwächte Form, also so ein bisschen eine weichgespülte Form, finde ich, und da ist halt jetzt so alles drin, ja, und ist gut, aber eigentlich war das ja mal anders gedacht, ja. Und da ist auch die damalige rot-grüne Landesregierung, muss man auch als Kritik sagen, leider dem Druck nicht standgehalten, und zu sagen, also von diesen Petitionen, die da liefen über den einen Lehrer, ja, und zu sagen, nee, wir wollen das, wird von Fachleuten durchgeführt, es wird transparent durchgeführt. Also anstatt die Ängste zu nehmen, finde ich, haben sie zurückgerudert, und das ist ja schade, ja. Also da sich nochmal zu stellen und dann auch zu sagen, nee, wir wollen das auch so, ja. Und das können andere Leute anders sehen, aber die hatten ja letztendlich gar keine guten Argumente, ja. Aber sie haben sich im Druck gebeugt, das ist ja schade. Ich glaube auch für Jugendliche, ja, also als Vorbildfunktion.